Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist das Evangelium für diesen Sonntag bei Matthäus im 11. Kapitel.
Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir erleben im Sonntagsevangelium für den Sonntag Kantate den Herrn Jesus in einem öffentlichen Gebet. Er redet mit dem himmlischen Vater und dann redet er wieder mit denen, die ganz irdisch um ihn rumstehen und ihm zuhören. Jesus betet und wendet sich dann aus dem Gebet, aus der Zwiesprache mit dem Vater im Himmel uns Menschen wieder zu. Und das Gebet fängt an mit einem interessanten Anschluss. Jesus sagt: Ich preise dich, Vater, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Weist zurück auf etwas, was vorher geschehen und verhandelt wurde. Wir erfahren nicht genau, was es ist, ob es das Gerichtswort ist vorher im 11. Kapitel des Matthäusevangeliums, die Ermahnung zur Umkehr, ob es überhaupt das Evangelium von Jesus Christus ist, die frohe Botschaft von dem, der von Gott in die Welt gekommen ist, damit die Welt mit Gott versöhnt sei, ob es allgemein die Botschaft Jesu Christi ist, der sich erweist als der Heiland, der durchs Wort und die Tat Menschen heil macht, Menschen ein neues, uneingeschränktes Leben ermöglicht. Oder ob das dies vielleicht auch vorwärts weist auf das, was der Herr Jesus als nächstes dann seinen Zuhörern und uns anbietet, den Heilandsruf. Jedenfalls, Jesus nimmt seine Verkündigung und seinen Dienst als Heiland der Menschen ins Gebet. Er redet darüber mit dem himmlischen Vater und weiß sich eins mit Gott. Wunderbar. Meine Gebete hören sich manchmal anders an. Das ist manchmal eher der Bedarf, dem lieben Gott mal richtig die Meinung zu sagen, ihn darauf aufmerksam zu machen, was er alles offensichtlich vergessen hat in den letzten Wochen, weil es doch dringend nötig wäre, nach meiner Meinung oder auch nach der Meinung derer, die mir nahestehen. Jesus ist eins mit dem himmlischen Vater. Es gibt da keine Meinungsunterschiede. Es gibt keine abweichenden anderen Erwartungen. Und deshalb ist das Gebet Jesu Lobpreis. Er lobt und preist Gott. Und dann sagt er ganz seltsam den Inhalt seines Lobpreises, nämlich, dass das, was Jesus bringt, dass die Botschaft Jesu Christi den Unmündigen offenbart ist, nicht den Weisen und Klugen. Ich hatte gestern ein Gespräch über theologische Ausbildung, wie ich sie teilweise erlebt habe und wie die Katechetin der lutherischen Gemeinde in Burgdorf in der Schweiz sie auch hat erleben dürfen oder müssen. Je nachdem, ob man das vom Ausgang der Geschichte oder vom Erlebten direkt her sieht. Und da ging es in beiden Fällen darum, wie mit dem Kinderglauben derer umzugehen sei, die im kirchlichen Dienst wollen, die Pastoren werden wollen oder in der Schweiz gibt es Angestellte für den Kindergottesdienst, die also ihren Glauben weiter bezeugen und erzählen wollen, die die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigen wollen und sollen. Und Kinderglaube steht in vielen Ausbildungsstätten nicht in hohem Kurs. Den müsse man erst ablegen. Und meine Gesprächspartnerin hat das sehr unangenehm erlebt, dass sozusagen zu Beginn der Kursleiter fragte, was sie denn alles noch so glauben. Und die Anwesenden haben fröhlich gejubelt, denn es waren alles fromme Menschen. Es waren alles Leute, die den Herrn Jesus kennengelernt hatten und die begeistert waren davon und das weitererzählen wollten. Und er schüttelte traurig den Kopf und sagte, ihr müsst noch viel lernen. Der Herr Jesus geht nicht so mit Kindern und Unmündigen um, im Gegenteil. Der Herr Jesus ruft ein Kind und stellt es in die Mitte und sagt, so sollt ihr glauben und nicht anders. Und was hätten wir denn auch zu geben, wenn wir einem Menschen, der in kindlicher Einfalt durch Jesus Christus versöhnt ist mit dem himmlischen Vater, was hätten wir zu geben als Ersatz, wenn wir einem solchen Gotteskind den Kinderglauben genommen hätten? Die Sache ist ernst. Zum Glück gelingt das nicht immer, was da angestrebt wird. Zum Glück kommen diese Bemühungen nicht jedes Mal zum Zug. Und es bleiben noch Leute für den kirchlichen Dienst, die immer noch mit kindlichem Herzen aus der Hand Gottes Gnade um Gnade nehmen, für sich und für die, denen sie dienen sollen, mit der Verkündigung und dem Zeugnis. Gott hat es offenbart, nicht den Weisen und Klugen. Warum nicht? Das Problem an den Weisen und Klugen ist, die bilden sich dann womöglich ein, sie hätten es selber erfunden. Und ein weiteres Problem mit den Weisen und Klugen ist, es wird dann in irgendein philosophisches Weltbild eingebaut und wunderbar integriert und zum Schluss verstehst du nichts mehr davon. Und als ganz normaler Christ sitzt man dann da und hört wohl wunderbar klingende Worte, aber welchen Sinn haben sie für mich? Wie tröstet mich das? Wenn es ums Elementare geht, um das, was Menschen wesentlich brauchen, damit sie getröstet leben und selig sterben können, dann sind das nicht die systematisch-theologischen Vorlesungen. Außer diese Vorlesungen sind besonders gut. Im Einzelfall gibt es das auch, dass man als Student erfrischt und gestärkt im Glauben und getröstet ein Seminar verlässt. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es Dozenten gibt hier und da, die das können und es tun. Wunderbar. Gott offenbart den Unmündigen das, was er mitzuteilen hat von sich selber. Jesus Christus gibt sich den Kindern zu erkennen. Wie kann sich Gott Kindern zu erkennen geben? Als der, der väterlich und mütterlich sich zuwendet, als der, der sorgt, als der, der versorgt und segnet, als der, der Verantwortung übernimmt und Acht gibt, als der, aus dessen Hand das Leben kommt und in dessen Hand es geborgen bleibt, ganz schlicht. Und wenn es hart auf hart geht, wenn mein Glaube angefochten ist, wenn ich nicht zurechtkomme mit den Schwierigkeiten, die sich vor mir auftürmen, wenn ich nicht weiß, wo ich zum nächsten Schritt den Fuß hinsetzen soll, dann brauche ich ganz klar und ganz schlicht, wie das Kind im Dunkeln von den Eltern, nur die Bestätigung, Gott ist noch bei mir. Vater im Himmel, bist du noch da? Ja, das reicht dann. Darauf kommt es an, dass wir dann glauben und hören können, dass Christus immer noch für uns da ist und unser Heiland bleibt. Das kann man sehr kompliziert ausdrücken, ist aber nicht der Sinn der Sache, sondern das soll einfach und schlicht bleiben, damit wir, wenn wir unmündig sind, es noch hören und verstehen können. Damit ich am Rande meiner Möglichkeiten, an der Grenze meines Lebens, das immer noch hören und aufnehmen darf. Jawohl, auch da ist Christus noch als mein Heiland bei mir. Was kommt denn noch an bei einem Menschen, der sehr an den Rand seines Lebens gekommen ist? Womit erreichen wir den noch? Die Frage in vielen Krankenhäusern und Pflegeheimen ist wichtig, denn das ist wesentlich für die Angehörigen. Hat es noch Sinn, mit dem zu reden, mit dem man früher sich wunderbar unterhalten konnte? Ist es noch angemessen und hilfreich, da zu sein und was zu sagen? Die Mediziner wissen nicht viel, aber inzwischen ist doch durchgängig das so, dass man im Krankenhaus ermuntert wird. Reden Sie, seien Sie da, halten Sie seine oder ihre Hand. Es kommt mehr an, jedenfalls als artikuliert zurückkommt. Und das ist der Punkt. In aller Unmündigkeit ist Christus immer noch für uns da und bleibt bei uns. Und wenn der letzte Angehörige mal das Zimmer verlässt und man ist ganz alleine, dann täuscht auch das. Dann ist Christus immer noch bei mir. Der Herr Jesus lobt den himmlischen Vater für diese schlichte und einfache Offenbarung, für diese ganz, darf ich sagen, primitive Zuwendung zu uns Menschen, die ganz elementar uns geschieht. Und dann macht er deutlich, wie wir das kriegen, wie die Offenbarung zustande kommt, woher wir Gott kennen, nämlich allein durch Jesus Christus. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Vergesst alle Religionen, die anders zustande gekommen sind. Vergesst alle Philosophien und Ratgeber, die uns sonst helfen wollen, mit dem Leben klarzukommen. Allein Jesus Christus kennt den himmlischen Vater. Allein Jesus Christus hat Worte des bleibenden Lebens und gibt uns den Vater im Himmel zu erkennen. Und allein Jesus Christus ruft uns zu sich als unser Herr und Heiland. Und damit ist das Gebet beendet. Jesus dreht sich sozusagen rum und wendet sich seinen Zuhörern zu. Und nun lädt er ein und ruft: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Der Heilandsruf. Ich will euch erquicken. Ich weiß nicht, ob es damals schon ein Burnout-Syndrom gegeben hat. Ob es damals schon diese Krankheit gegeben hat, bei der namhafte Ärzte bestreiten, dass es überhaupt eine ist. Und bei der es so viele Therapien wie Therapeuten zu geben scheint und alles Mögliche empfohlen wird. Wenn man Pech hat mit dem Burnout-Syndrom und es ist eigentlich medizinisch gesehen eine Depression, dann gerät man an irgendeinen Heiler, der sagt, nun lassen Sie mal die Beine und die Seele baumeln, spannen Sie mal aus, kommen Sie mal raus aus dem Alltag, der Sie bedrängt, und dann fällt man erst recht ins Loch. Und geht dann nicht irgendwo spazieren im deutschen Mittelgebirge und erholt sich dabei, sondern kommt gar nicht mehr irgendwie in Schwung. Manchmal ist es ja so, dass der Alltag zwar lästig ist, dass die regelmäßige Taktung der Verpflichtungen einem zwar auf die Nerven geht und auch nicht dauernd gesund ist, aber es zwingt einen wenigstens, morgens aufzustehen und sich zu rasieren. Es zwingt einen wenigstens irgendwie in Betrieb zu kommen. Okay, je nach Bartracht mit dem Rasieren ist auch nicht so wichtig. Aber morgens aufstehen ist wichtig. Und der Herr Christus scheint das schon gekannt zu haben. Das finde ich so wunderbar. Er ruft die zu sich, die mühselig und beladen sind. Die so knapp davor sind, dass sie überhaupt nicht mehr können. Es ist noch nicht gesagt, dass das Zusammengebrochene sind. Aber, wie man sich's anhört, dicht davor. Und wer so gerade am Rande ist und kaum noch kann und nicht weiß, wie lange halte ich das noch aus, der wird eingeladen, zur Erquickung durch Jesus Christus zu kommen. Das ist ein wunderbares deutsches Wort, das uns leider verloren gegangen ist. Das gibt es, glaube ich, nur noch in dem Markennamen Nesquik. Wissen alle, was das ist? Es ist so eine Schokoladenpampe, die man in müde Kinder oben reinfüllen kann. Also in Milch angemischt und so, wie es auf der Packung steht. Und das ist tatsächlich fast ein Zaubermittel, wenn sehr junge Leute sich völlig verausgabt haben, gar nicht mehr können, wenn es kalt ist und man hat sich überanstrengt. Kennt das jemand? Da gibt es ein probates Gegenmittel, nämlich oben am Gipfel, wenn es geht, eine Tasse heiße Schokolade oben in das Kinn schütten, beziehungsweise zum Trinken anbieten, Entschuldigung. Und dann kann man praktisch zusehen, als nebenstehender Erwachsener, man kann zusehen, wie es besser wird. Und sowas steckt tatsächlich in der zweiten Hälfte dieser Markenbezeichnung. Das Zeug funktioniert nicht bei allen Notlagen des Lebens, leider, aber es ist ziemlich gut. Ich finde, das sollte in Apotheken verkauft werden. Jesus will die erquicken, die nicht mehr können. Das heißt, er will uns dazu helfen, dass es dann uns wieder gut geht. Und dazu hat er aber eine eigenartige Vorstellung, wie das gehen soll. Er bereitet uns nicht irgendeinen Zaubertrank und wir nippen daran und es wird besser. Er sagt uns auch nicht, ich nehme euch für die nächsten 6 Wochen alle Aufgaben ab. Er sagt uns nicht, macht mal Urlaub und geht im Schwarzwald spazieren. Er sagt uns nicht, sucht ein Wellness-Hotel auf, nehmt viel Geld mit und macht viele Anwendungen dort. Und er schickt uns auch nicht zu einer Kur, sondern er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Seltsam. Wenn ich schon bis an die Grenzen beladen bin, dann soll die Erquickung darin bestehen, dass ich noch eine Last kriege, dass ich ein Joch auf mich nehme, noch zusätzlich. Wie soll ich das können? Wenn man vom Joch verständlich reden will, dann muss man den Ochsen fragen eigentlich. Ein Joch ist eine ganz wunderbare Konstruktion, die dazu dienen kann, im einfachsten Fall Lasten einfacher zu bugsieren. Wenn ich 2 10-Liter Eimer Wasser tragen muss von irgendeinem Brunnen außerhalb des Hauses, dann weiß ich hinterher, was ich gemacht habe. Nein, ich weiß schon nach ein paar Schritten, was ich mache und dass das nicht gut ist für meine Handgelenke. Und man muss zwischendurch ein paar Mal umgreifen, weil die Finger dann auch schmerzen. Und wenn man den ganzen Tag Wasser tragen müsste, das wäre gar nicht so möglich. Man würde kaputt gehen. Hat man aber ein Joch, so eine Tragevorrichtung, die man auf die Schultern nehmen kann, dann hängen da, also jetzt nicht übertrieben bequem, aber einfacher als mit bloßen Händen, dann hängen da die Eimer dran und die Last ist ordentlich verteilt und man kann das besser aushalten. Ich glaube, das Joch, von dem der Herr Jesus redet, ist allerdings nochmal eine andere Konstruktion. Wenn man schwere Arbeit zu verrichten hat, dann braucht man ein Joch Ochsen zum Pflügen in schwerem Boden zum Beispiel. Und da spannt man 2 Tiere zusammen an eine sinnvoll ausgetüftelte und gut gepolsterte Konstruktion. Und dann ziehen die miteinander. Und das ist unter anderem ein wunderbares Verfahren, um ein Jungtier an die Arbeit zu gewöhnen. Normalerweise hat der Ochse keine große Lust, am Joch zu ziehen. Das ist ja auch mühsam. Aber wenn ein schwaches Tier ein starkes neben sich hat, dann geht's. Und wenn das andere, also ein erfahrener Zugochse ist, kräftig und stark und gut ausgebildet, dann kann man relativ komfortabel nebenher arbeiten, mitmachen. Es gibt die wunderbare Befriedigung und den schönen Eindruck, ich habe selber mitgeholfen, aber eigentlich, ehrlich gesagt, das andere Zugtier hat es wesentlich geschafft. Und das ist die Einladung unseres Heilands, dass er mit uns am selben Joch ziehen will. Dass er so dicht bei uns bleiben will, wie ein Zugtier neben dem anderen. Da geht man besser nicht dazwischen als Mensch, denn da ist kein Platz zwischen den beiden oder fast keiner. Jesus Christus lädt ein, mit ihm gemeinsam den Weg zu gehen und zu erledigen, was zu tun ist. Und das heißt, wenn ich das Joch Jesu Christi tatsächlich auf mich nehme und mich von ihm führen lasse und mitnehme, dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen, ob da wohl ein Weg vor meinen Füßen liegt, sondern dann darf ich davon ausgehen, dass Jesus den richtigen Weg findet. Ich sehe das vielleicht nicht immer gleich voraus, aber er ist ja dabei und er begleitet mich und setzt es mit mir ins Werk. Und ich darf weiter davon ausgehen, wenn es mir zu schwer wird, dann ziehe ich gar nicht mehr. Und dann kommen wir trotzdem weiter, weil der Herr Christus dann die komplette Last zieht und trägt. Also das, was hinten dran hängt am Joch und mich. Meine Last dann mit. Und das Joch, das Christus uns auflegen will, von dem sagt er, es ist sanft und seine Last ist leicht. Ja, lieber Heiland, für uns vielleicht, für uns mag das so sein, für Jesus Christus selber ist das eine ganz furchtbare Last, mich auf den richtigen Weg zu buxieren, dafür zu sorgen, dass ich ihm nicht verloren gehe und ihr mit uns zu tragen und auf den richtigen Kurs zu halten. Das hat ihn sein Leben gekostet. Aber er hat es gern gegeben. Er hat es gern gegeben, weil unser Leben auf die Weise erhalten bleibt. Jesus Christus ist der Heiland, der um den Preis seines eigenen Lebens, unseres, gerettet hat. Und er ruft und lädt ein, die Mühseligen und Beladenen. Es kann ein bisschen mühsam sein, diesen Ruf zu hören und ihm zu folgen, wenn man nämlich gerade auf so einer Welle des persönlichen Daseins ist. Das kommt ja auch ab und zu vor, dass wir überhaupt nicht traurig und überfordert uns fühlen, sondern denken, es läuft gerade alles wunderbar prima. Die nicht mühseligen und nicht beladenen sind hier nicht gerufen. Der Herr Christus spart sich das, weil er weiß, dass wir es in Wirklichkeit doch alle sind. Was passiert, wenn man eine Weile auf der Welle oben gesurft ist? Ja, genau. Es geht wunderbar steil nach unten. Und dann ist man wieder im tiefen Tal und dann brauchen wir in besonderer Weise den Heiland. Das Schöne an Jesus Christus ist, dass er uns nicht entlässt aus seinem Geleit und seiner Führung. Wenn ich gerade meine, ich weiß jetzt selber, vielen Dank, lieber Heiland, kannst mich die nächsten Wochen in Ruhe lassen, ich komme klar, wenn ich so drauf bin, das nimmt er nicht ernst, keine Angst. Da bleibt er trotzdem. an unserer Seite. Da sorgt er trotzdem für uns und trägt trotzdem unsere Last. Jesus Christus, der Heiland, der uns einlädt, der unser Leben begleitet und führt, der unsere Lasten trägt, der uns versöhnt mit dem himmlischen Vater. Das müsste jetzt noch jemand in schöne Verse kleiden. Und dann würde Rodney sich eine Melodie ausdenken dafür und einen Satz für 8 verschiedene Instrumente und wir würden es singen. Oder wir singen es vorläufig, so wie es die Alten schon gedichtet haben, als neues Lied von unserem Heiland und von dem Leben, das er uns schenkt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.